Liebe Gemeinde, mit den Worten und der Melodie des Wie lieblich ist dabei sind wir gerade schon in diesen Monat, in diesen Tag eingestimmt worden. Herzlichen Dank, Ernst August Schneider, der nach überstandener OP jetzt wieder zurück ist. Willkommen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Heute am Sonntag. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Vor dem ersten Lied darf ich zwei Sachen sagen. Erstens, die Kollekte des Klingelbeutels ist bestimmt für die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde. Und zweitens, noch seid ihr keine Konfirmanden, aber ihr seid in einer besonderen Weise hier und feiert jetzt gleich euren Gottesdienst in kleiner Schar. Qualität ist manchmal auch besser als Quantität. Also von daher, einen guten Kindergottesdienst wünsche ich euch mit ganz eigenen guten Erfahrungen. Alles Gute euch. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen Lied 454, die Strophen 1 bis 6. Es sind kurze Strophen, von daher ist die 6 kein Problem. Wir wollen miteinander die Nummer 777 sprechen. Das ist eine Nachdichtung zu Psalm 25. Wir wollen, das haben wir im Theologieausschuss überlegt, auch zwischendurch mal ein paar neuere Nachdichtungen zu Psalmen miteinander sprechen. Und das ist einer im Gesangbuch. Nummer 777. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Auf dich, Gott, richte ich mein Herz und meinen Sinn. Erspare mir die Schadenfreude der anderen. Gott, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Denn du bist Gott, bei dir finde ich Hilfe, auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Gott, denke nicht mehr an die Fehler meiner Jugend, auch nicht mehr an die späteren Vergehen, aber denke an mich in deiner Liebe. Herr, unser Gott und Vater, jeder Gottesdienst ist wieder eine neue Einladung, die du uns schenkst. Die Einladung, Ruhe zu finden und Abstand zu gewinnen von unserem Alltag. Die Einladung, durch dein Wort zu erfahren von dem, was uns hält und trägt, was unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben. Die Einladung, Kraft zu schöpfen und Hoffnung für den Weg nach vorn. Gott, wir danken dir für all das, was du uns auch in der vergangenen Woche geschenkt hast. Du hast uns mit dem täglichen Brot so vieles gegeben, was unseren Alltag angenehm und bereichert hat. Du hast uns nicht nur Nahrung geschenkt, sondern auch die Gemeinschaft mit Menschen. Du hast uns bewahrt auf unseren Wegen. Hab Dank dafür. Doch, himmlischer, dreieiniger Gott, neben dem Dank bekennen wir dir auch, dass da manches in unserem Leben ist, was dir nicht gefallen kann. Dein Wort macht uns deutlich, dass wir dir manches schuldig bleiben. Und du weißt, wo unser Versagen und unsere Schuld uns anklagen, uns das Gewissen schwer machen. Darum, wir legen alles, auch dies alles in deine Hand und wir bitten dich, vergib uns, sei uns gnädig, schenke Frieden in unseren Herzen und mach uns bereit, mehr und mehr so zu leben, wie du es von uns erwartest. Amen. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Amen. Thank you. Wir bitten dich, sei du uns jetzt auch nahe in diesem Gottesdienst. Mach uns durch deinen Geist aufnahmefähig für das, was du uns sagen willst. Und lass uns dies mitnehmen auf unserem Weg. Amen.
Ich lese aus der Basisbibel, aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Es geht um das Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verleitet, reiß es aus und wirf es weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, schlag sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle kommst. Es ist gesagt worden, wer sich von seiner Frau scheiden lassen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich sage euch aber, jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt, der macht sie zur Ehebrecherin, außer sie war vorher schon untreu. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenso Ehebruch. Halleluja.
Sagte mir direkt davor, es fällt mir gar nicht so leicht, nach diesen Worten, die ich gleich zu lesen habe, Halleluja zu sagen, ich habe es gemerkt. Und das ist ja sehr verständlich, weil wir merken, was da gesagt ist. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte mit Ihnen zusammen ein Glaubensbekenntnis sprechen, was nicht das Apostolische ist, sondern Teil des Heidelberger Katechismus. Sie finden es unter Nummer auf der Seite 1335, dort die Frage 21. 1335, Frage und Antwort 21, und die Frage lautet, was ist wahrer Glaube? 1335, oben, was ist wahrer Glaube? Was ist wahrer Glaube? Das sprechen wir gemeinsam. Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Amen. Eigentlich so bekannter Text, aber ich finde es spannend. Wir wollen gemeinsam singen Lied 615, die Strophen 1 bis 4. Liebe Gemeinde, heute geht es in meiner kleinen Predigtreihe weiter zu den Geboten. Und heute komme ich auf ein Gebot zu sprechen, was scheinbar klar ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Aber wenn es einfach klar wäre, was dieses Gebot heißt, müsste ich jetzt keine Predigt dazu halten. Ich tue es aber trotzdem, weil aus meiner Sicht es so einfach nicht ist, diesen Text zu verstehen. Ich habe im Vorfeld einige Predigten zu diesem Text gelesen und nicht wenige dieser Predigten zu diesem Text sind Appelle, durchgehende Appelle, sich nicht scheiden zu lassen, sich nicht auf außereheliche Beziehungen einzulassen, treu zu bleiben um jeden Preis. Aber ist das wirklich so einfach, so ein Appell und die Sache selber? Wenn wir eben noch die Worte, die Ursel gelesen hat, aus dem Matthäusevangelium im Kopf haben, dann wird es ja noch mal schwieriger. Denn da sagt Jesus, dass schon der in seinem Herzen die Ehe gebrochen hat, der eine Frau ansieht, sie zu begehren. Nun könnte man ja sagen, das ist eben das Problem. Und eine Predigt zu unserem Gebot hat die Aufgabe, dass Menschen und vor allen Dingen Männer sich einfach im Zaum halten sollen. Aber kann es das Ziel einer Predigt sein, so einen Appell zu hören, vermutlich sogar einen kirchlich verschärften? Das wäre mir, liebe Gemeinde, zu wenig. Und deshalb ist auch ein Appell, der Ihnen ein schlechtes oder vielleicht sogar gutes Gewissen gemacht, zu einfach. Mir ist das jedenfalls zu einfach. Aber schauen wir mal einen Moment genauer hin, denn was hat Jesus in dem, was Ursel gelesen hat, gerade eben gesagt? Sie hat aus der Basisbibel formuliert, und da heißt es, wer eine Frau eines anderen ansieht, das heißt, und sie begehrt. Das heißt, Frau heißt verheiratete Frau. Denn nicht verheiratete Frauen zu begehren, war seitens des Alten Testaments gar nicht verboten. Wer also als Mann eine verheiratete Frau ansieht und sie begehrt, so ist hier zu lesen. Wer eine nicht verheiratete Frau ansieht, vielleicht sogar mit ihr schläft, ist nicht des Ehebruchs schuldig. Eine Geldstrafe muss er da verzahlen, aber das ist was anderes. Hintergrund ist, dass der Mann in der Antike und auch zu Zeiten der Bibel also, das Oberhaupt der Frau war. Und das bedeutet weitgehend Besitzer. Die Frau war, solange sie verheiratet und verheiratet war, im Eigentum des Vaters oder der Familie, aus der sie kam. Und mit der Eheschließung geht sie in den Besitz des Mannes über. Übrigens, einen Restbestand dieser Vorstellung haben wir noch vor uns, wenn der Vater die Braut an den Traualtar führt und sie dann in die Hände des Bräutigams übergibt. Weshalb ich, wenn ich bei Menschen traue, sie nur mache unter der Bedingung, dass diese Sitte nicht stattfindet. Mit dieser Sitte führe ich keine Trauung durch. Was schon Ärger gegeben hat. Aber das ist ein neues Thema. Frauen, die in das Haus des Ehemannes übergegangen sind, zählten in der Antike also zu diesem Haus dazu. Und wenn sie sich dann mit einem anderen Mann einließen, egal ob der verheiratet war oder nicht, dann verletzten sie die Ehre des Mannes zu dem oder auch dem sie gehörten. Und Männern ist es verboten, die Ehe zu brechen, das heißt mit der Frau eines anderen Mannes zu schlafen, weil die Ehre des Mannes, dem sie gehört, verletzt wird. Das heißt, es geht beim Gebot, die Ehe nicht zu brechen, durchaus auch um andere Verhältnisse als heute. Die Ehe war in antiken Zeiten nicht von der Gegenseitigkeit geprägt, sie war vielmehr ein Vertrag zwischen zwei Familien und oft war die Frau nur Objekt. Geht es also beim Verbot, die Ehe zu brechen, nur um die verletzte Ehre von Menschen? Nein, liebe Gemeinde, es geht nicht nur um etwas Äußerliches. Es geht darum, wie Menschen miteinander umgehen und auch darum, wie Menschen dastehen. Jesus kritisiert, wir haben es eben auch gehört, die viel zu einfache Möglichkeit, Frauen einen Scheidebrief auszustellen, denn dadurch würden sie schutzlos werden. Menschen aber brauchen Schutzräume. Menschen brauchen Räume, in denen sie zu Hause sein können und in denen sie nicht verurteilt werden. Die 10 Gebote beginnen mit der Herkunft. Du, Israel, du Volk Gottes, du bist befreit worden aus der Knechtschaft. Und jetzt sollst du in Freiheit leben, in Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen. Du Volk der Christenheit, du, der du dich als Christ oder Christin siehst, du bist von Gott in Jesus Christus befreit worden, aus der Gottesferne, in die Gemeinschaft mit Gott, aus dem Tod ins Leben. Du bist befreit von der Meinung, es drehe sich alles nur um dich. Du bist befreit zum Zusammensein mit Gott und den anderen. Du bist befreit zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe. In der Antike waren die Frauen die Schwächsten und vor allem Witwen. Sie hatten oft keinen, der sich um sie kümmerte und sie versorgte. Im Alten Testament werden darum immer wieder Geschichten erzählt, in denen Brüder des Verstorbenen die Witwe heiraten sollen, um ihr ein Überleben zu sichern. Zweitehe, Drittehe. Das Gebot, die Ehe nicht zu brechen, ist deshalb nicht ohne diese Befreiung zum Leben zu verstehen. Wenn man nämlich das Verbot des Ehebruchs isoliert versteht, dann wird man unbarmherzig. Und das zeigt eine andere Geschichte, und die kennen Sie vermutlich. Jesus begegnet einer Ehebrecherin, und die soll jetzt gesteinigt werden. Warum? Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt kommen einige Leute zu Jesus, die das Gesetz kennen, und eben auch kennen sie das Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Und sie kennen auch die Folgerungen, die im Alten Testament erläutert werden. Ehebrecher sollen getötet werden. Wie also umgehen mit diesem Gesetz? Wie umgehen mit Menschen, die andere sehr verletzt haben? Und konkret, wie umgehen jetzt mit dieser Frau, die jetzt da alleine steht? Was mag sie wohl denken? Welche Angst mag sie haben? Sie ist schutzlos ausgeliefert denen, die eine Bestrafung fordern. Da muss man eben hart durchgreifen, mögen manche sagen und viele denken. Strafe muss eben sein. Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir die Gesetze gar nicht mehr ernst nehmen? In dieser Geschichte wird deutlich, dass die Frau nicht als Subjekt gesehen wird, sondern als Mittel, um Jesus auf die Probe zu stellen. Ist Jesus jemand, der die Gebote ernst nimmt, der das Gesetz ernst nimmt? Er hat ja davon gesprochen, dass der Ehebruch schon im Herzen beginnt. Anscheinend ist ihm das Gebot nicht unwichtig. Und wie reagiert er jetzt? Nimmt er das Gebot noch ernst? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen ein Gebot, das übertreten wird. Aber was sie nicht sehen, ist der Zusammenhang. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben diesen Zusammenhang anscheinend übersehen. Sie zitieren ein Gebot, sehen die Übertretung, aber mehr nicht. Und das Ergebnis? Wir hören Moral. Man darf nicht, und jetzt kommt manches, was wir aus unserer eigenen Umgebung auch kennen können. Es gehört sich nicht, man tut nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen weder Jesus noch die Sünderin ernst. Aber Jesus, er nimmt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, aber eben auch die Frau ernst. Und das liegt daran, dass Jesus einen Zusammenhang zwischen dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, und dem ersten Gebot sieht. Die Gebote sind mehr als Moral. Die Gebote wollen helfen, mit Gott und miteinander leben zu können. Kennen Sie es auch, dass Menschen verurteilt werden, weil sie ein Gebot übertreten haben? Zwar steinigen wir keinen, oder jedenfalls nicht mit Steinen, aber es sind dann vielleicht Worte, die Menschen treffen, oder auch Blicke, die töten können. Das tut man nicht, wer sowas tut. Aber vielleicht verurteilen wir uns auch selber, weil wir ein Gebot übertreten haben, weil wir andere verletzt haben. Wie nun geht Jesus mit diesem Gebot um? Seine Antwort lautet, Sie werden sie kennen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit legt Jesus in unserer Geschichte den Blick vom Wortlaut des Gesetzes weg auf den Zusammenhang. Wer meint, das Gebot vollstrecken zu können, nur weil es so dasteht, der versteht nicht, wozu es gut ist. Wer das Gebot ohne Bezug zur Gottes- und Nächstenliebe zu verstehen sucht, der geht in die Irre. Die Gebote stehen nicht für sich selber. Sie stehen immer im Zusammenhang und sie wollen helfen, miteinander zu leben. Wer anders denkt, der reduziert die Gebote und auch dieses Gebot auf eine bestimmte Moralität. Jesus weist darauf hin, wer bist du eigentlich? Wenn du mit dem Zeigefinger auf andere zeigst, zeigen mindestens drei auf dich selber. Der christliche Glaube lässt sich nicht auf Moral, auf Hinweise, auf Appelle reduzieren, nicht auf mitmenschliche Gebote. Wo die Gebote zu Moral werden, sind es auch nicht mehr die Gebote, die das Alte Testament meint. Übrigens erweisen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten als durchaus lernfähig. Sie gehen nämlich weg, beschämt. Sie haben wohl was von dem verstanden, was Jesus wollte. Und in Klammern mal, unser Bild von den Pharisäern gleicht oft dem, was die Pharisäer von der Ehebrecherin haben. Die Pharisäer, pharisäerhaft. Und indem wir das über die Pharisäer sagen, sind wir nicht besser als die Pharisäer in der Geschichte. Jedenfalls haben die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas von dem verstanden, was Jesus gemeint hat. Ohne Sünde sein, das trifft auf sie nicht zu, das haben sie gemerkt. Übrig bleiben Jesus und die Sünderin. Und jetzt macht Jesus ihr deutlich, wie Gott mit den Menschen umgeht. Und das möchte ich Ihnen in drei Teilen zeigen. Erstens, ich verurteile dich auch nicht. Jesu Handeln fängt an mit der Vergebung. Die Vergangenheit der Frau steht unausgesprochen im Raum. Jesus und die Frau wissen darum. Und Jesus leugnet die Schuld auch nicht. Er tut nicht einfach einen Schwamm drüber. Er nimmt die Sünderin ernst mit ihrer Schuld. Der Frau muss das nicht extra gesagt werden. Sie weiß darum. Sie weiß um das, was nicht gut gelaufen ist. Sie ist Täterin und auch Opfer. Sie ist wie wir. So wie wir. Nun weiß ich natürlich nicht, wie es in ihrem Leben zugegangen ist. Aber dass sie schuldlos durchs Leben gegangen sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht erinnern sie sich an Situationen, in denen nicht nur ihnen wehgetan wurde, daran erinnern wir uns meistens besser, sondern auch an solche, wo sie anderen wehgetan haben, wo sie andere Menschen vielleicht nicht ernst genommen haben, wo sie sie verletzt haben, vielleicht mit Worten, vielleicht mit Nichtbeachtung. Vielleicht wissen sie auch gar nicht, wo sie anderen Menschen wehgetan haben. Menschen, die ihnen nahestehen oder auch Menschen, mit denen sie Mühe haben. Wir Menschen tun immer wieder anderen weh. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und niemand wirft. Ich verurteile dich auch nicht, sagt jetzt der zu der Frau, der im Johannesevangelium der ist, von dem das Gesetz kommt. Und warum nicht? Weil es nicht um Verurteilung geht, sondern um das Leben, um Vergebung. Es heißt übrigens nirgends, dass Vergebung etwas Einfaches ist. Das kann viel Arbeit bedeuten und auch sehr schwer fallen. Manchmal müssen wir über unseren eigenen Schatten springen. Manchmal fällt es uns auch schwer, die Bitte um Vergebung zu akzeptieren. Dann werden Menschen manchmal verbittert und das kann lange anhalten und tief gehen. Ich verurteile dich auch nicht, denn die Gebote sind nicht dazu da, um zu verurteilen, sondern um zu helfen, gerade im Miteinander. Zweitens, geh hin. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten die Frau hergebracht, hergezerrt. Jetzt sagt Jesus ihr, geh hin. Das heißt, dass Jesus diese Frau ihren eigenen Weg gehen lässt. Er stellt sie gleich auf die Füße und lässt sie gehen. Er traut ihr zu, dass sie geht. Er sagt auch nicht, geh dahin oder dahin. Der Freispruch befreit zum eigenen Gehen. Es darf jetzt bei der Frau weitergehen. Sie darf neu anfangen. Was immer sie getan hat, liegt hinter ihr. Die Schuldfrage spielt für den Weg nach vorne keine Rolle mehr. Der Weg ist frei. Ob die Frau jetzt in der Lage ist, diesen ihren eigenen Weg zu gehen, wissen wir nicht. Sie wird mit ihrer Vergangenheit wohl immer wieder zu tun haben. Sie wird sich erinnern, vielleicht auch mit sich selber hadern, wer weiß. Aber entscheidend ist, dass Jesus sie nicht mit der Vergangenheit identifiziert. Geh hin, die Zukunft ist dein Land. Und du darfst deinen eigenen Weg gehen. Das gilt für die Frau, natürlich gilt das auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und auch für uns. Neue Wege sind möglich und sie dürfen dann auch mutig gegangen werden. Und die dritte Aussage Jesu lautet, sündige hinfort nicht mehr. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben mit dem Zeigefinger auf die Frau gezeigt. Die da! Jesus benutzt jetzt auch seinen Zeigefinger. Er zeigt der Frau einen Lebensweg. Sündige hinfort nicht mehr. Der Zeigefinger zeigt einen Lebensweg und nimmt die Gebote hier auf. Denn die Gebote sind im Zeigefinger Jesu enthalten. Sie wollen nicht verursachen und Leben helfen. Sie merken schon, dass er hier kein Gebot zitiert. Du sollst hinfort nicht mehr Ehe brechen. Fast alle Predigten, die ich gelesen habe, sagen, damit hat er genau dieses gesagt. Steht da aber nicht drin. Es ist offener. Das heißt, wohin das sündfreie Leben oder das weniger sündige Leben der Sünderin besteht, wird nicht gesagt. Was weiter mit der Frau passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist sie aus dem Tempel herausgegangen mit einem Wissen um einen neuen Weg für sie, aber das spielt ja auch keine Rolle, was dort geschehen ist. Viele Zuhörer waren im Tempel und wollten Jesus Lehren hören. Und anscheinend ist die Predigt Jesu unterbrochen worden durch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber nur scheinbar, denn die Predigt ist ja weitergegangen. Diese Geschichte ist zur Predigt Jesu geworden. Und zwar zu seiner Predigt über das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und indem wir diese Geschichte oder von dieser Geschichte heute hören, werden wir selber zu Zuhörern Jesu. Wir haben gehört, was Jesus getan und gelehrt hat. Wir waren in der Predigt Jesu dabei. Und wir fragen, was sagt uns jetzt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Es einfach aus der Antike in unsere Welt zu ziehen und an Menschen zu denken, die sich haben scheiden lassen und zu sagen, die haben gegen Gottes Gebot verstoßen, ist wohl zu einfach. Die Ehe ist in biblischen Zeiten ein Schutzmechanismus und in dieser Weise ist sie das heute nicht mehr. Das Miteinanderleben, egal ob als auf dem Standesamt geschlossene Ehe oder als eine Beziehung ohne diese rechtliche Grundlage, das Miteinanderleben braucht Vertrauen und kostet Arbeit. Und wenn Ehen scheitern, und das passiert ja nicht selten in unseren Tagen, ich selber gehöre auch zu dieser Gruppe von Menschen, dann ist das nichts Schönes oder Leichtfertiges, sondern es bringt viel Schmerz und Trauer mit sich. Da verletzen sich Menschen, manchmal ist es ganz schwer, neue, gute Wege zu finden. Nicht selten gelingt es Paaren dann, nicht mehr weiter gemeinsam zu gehen. Ursachenforschung zu betreiben, warum Menschen diesen Weg dann nicht mehr gemeinsam gehen können oder auch, dass nur einer von beiden nicht mehr kann, ist von außen schwerlich möglich und manchmal auch von innen nicht einfach. Du sollst nicht Ehe brechen, bedeutet darum nicht, allen denen, die sich getrennt haben oder die sich in Trennung befinden, im Nachhinein ein schlechtes Gewissen zu machen oder mit dem Zeigefinger auf sie zu zeigen. Oder die Freundschaft aufzukündigen, weil sowas tut man ja nicht. So verstehe ich unser Gebot gerade nicht. Es geht nicht um ein äußerliches Zusammenhalten, sondern es geht um den Weg nach vorne. Und den kann keiner beurteilen, und vor allem nicht verurteilen. Man kann traurig sein über den Weg von Freunden und auch seinen eigenen, natürlich. Miteinander zu leben heißt aber auch, dass Menschen sich verletzen, mal heftiger, mal weniger heftig. Und wir sollten uns auch das sagen lassen, was Jesus der Frau gesagt hat. Egal in welcher Situation sie sich befinden, wir uns befinden. Ich verdamme dich nicht mehr, weil meine Vergebung größer ist als deine Schuld. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Übrigens, diesen Satz, den wir vielleicht zu anderen sagen könnten, damit wir andere nicht verurteilen, dürfen wir auch zu uns gesagt sein lassen. Denn auch wir sollten uns nicht zu verurteilen haben. Auch für uns gilt der Satz Jesu. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 395, die Strophen 1 bis 3. Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Die Ausgangskollekte ist heute bestimmt für Heimkinder Community Nordwestfalen e.V. Das ist ein Wohnmodellprojekt ehemaliger Heimkinder. Dazu heißt es, Heime haben den Anspruch, Werte und Geborgenheit zu vermitteln, an die sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch später gut erinnern. Ehemalige Heimkinder ohne familiäre und vertraute Bindungen erwarten zu Recht, in Würde und selbstbestimmend ihr Leben altersgerecht führen zu können. Selbstbestimmung bedeutet dabei, sich sicher und wohl versorgt zu fühlen, und zwar in den eigenen vier Wänden. Viele ehemalige Heimkinder, die in den Nachkriegsjahren und bis 1990 in Heimen der Jugend- und Behindertenhilfe untergebracht waren, aber auch in Jugendpsychiatrien, haben großes Leid erfahren. Viele sind in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigt. Dass dort die Möglichkeit geschaffen wird, dass hier Wohnorte gefunden werden, wo Menschen, die in Heimen waren, gerne und gut leben können, dafür wollen wir sammeln. Und beim Ausgang links, wie üblich, finden Sie auch eine Möglichkeit, für die Ukraine zu spenden über den Diakonie-Katastrophenschutz. An Terminen darf ich bekannt geben, kommenden Dienstag, also übermorgen, 19:30 abends, letzter Abend im Gesprächskreis, wie ist das mit der Gotteserfahrung? Herzliche Einladung. Übrigens, der ist offen, auch wenn man nur das eine Mal kommen will, das ist völlig egal. Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, Gemeindehaus Instrumentalkreis. Dort geht es um ein Projekt für den Jubiläumsgottesdienst des Frauenkreises am 2. Juni. Auch nicht mehr lange hin. Am Donnerstag, am 16. Mai um 17 Uhr ist im Gemeindehaus Probe für das Kinderchorprojekt. Und am kommenden Sonntag, am 19. Mai, Pfingstsonntag um 10 Uhr, Gottesdienst mit Goldkonfirmation mit Pfarrerin Christi Greyer. Und Pfingstmontag gibt es viele Gottesdienste, aber nicht hier. Sie sind also herzlich eingeladen, gerne woanders hinzugehen. Mehr habe ich nicht. Sonst noch jemand was? Sieht nicht so aus. Dann wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, in Jesus Christus begegnest du uns Menschen. Du hast deinen Sohn, unseren Herrn, gesandt, und in ihm sehen wir, wie gut du es mit uns meinst und gemacht hast. In seinem Namen wagen wir es, dich anzurufen und dir unsere Fürbitten zu sagen. Lass uns unser Leben nach dem Gebot deiner Liebe ausrichten. Und auch wenn es oft schwierig ist und wir schlechte Erfahrungen machen, lass uns nicht aufhören, Schritte auf andere zuzutun. Gib uns die Kraft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir selbst die Schuldigen sind, dann mach die anderen bereit, das lösende Wort zu sagen. Lass uns nicht vor dir weglaufen. Lass uns erkennen, dass du unsere Schuld wegnimmst. Wir dürfen sie bekennen. Und du willst, dass unser Leben zurechtkommt und gelingt. Hilf du uns auf unseren Wegen, die wir gehen, und zeige uns und allen anderen Menschen Wege, die sie gehen können. Lass die Menschen, die im Krieg leben, das Wunder des Friedens erfahren. Und darum bitten wir dich, himmlischer dreieiniger Gott, lass deine Stimme gehört werden, zum Wohle des Einzelnen, wie zum Wohle der Völker und der ganzen Welt. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam singen Lied 658, Strophen 1 bis 3.
Thank you.
wünsche Ihnen allen einen guten Sonntag und eine gute Woche. Wir wollen in diese neue Woche gehen mit der Bitte um den Segen Gottes. Und es segne uns, behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.